FAZ Wissen.
Herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ. Ich bin Sibylle Anderl.
Mein Name ist Joachim Müller-Jung.
Ich bin Astrophysikerin, Joachim ist Biologe und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jede Woche diskutieren wir hier im Podcast aktuelle wissenschaftliche Studien, wobei wir in den letzten Monaten ziemlich oft, also eigentlich fast immer, über Corona-Themen geredet haben. Und auch heute wird das nicht anders sein. Wir wollen heute nämlich noch einmal über Antikörper reden und Immunität gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Das Thema ist ja aus vielerlei Gründen interessant. Die Existenz von Antikörpern nach einer überstandenen Infektion und Erkrankung ist natürlich entscheidend dafür, dass man immun ist. Das ist dann sozusagen der einzig positive Aspekt an einer Ansteckung. Aber dazu gibt es noch ganz, ganz viele offene Fragen. Also zum Beispiel, wie lange diese Immunität anhält. Das ist immer noch eine Frage von Forschungsstudien. Auch die Frage, ob jeder Erkrankte diese Antikörper in gleichem Maße ausbildet. Das ist ja auch eine Besonderheit dieser Infektion, dass man eine enorme Spanne von Schweregraden hat. Also auf der einen Seite Patienten, die das gar nicht merken, dass sie infiziert sind. Und auf der anderen Seite Verläufe, die so schwerwiegend sind, dass sie letztendlich mit dem Tod der Patienten enden. Also das ist ja durchaus was Besonderes, dass man dieses breite Spektrum hat. Und in dieser Woche gab es zu diesen und anderen Fragen im Kontext von SARS-CoV-2 Antikörpern und der Immunität gleich eine ganze Reihe von Studien. Aber bevor wir zu diesen Studien im Detail kommen, würde ich dich, lieber Joachim, erstmal darum bitten wollen, nochmal eine kleine Begriffsklärung für uns vorzunehmen. Wie funktioniert die Immunreaktion? Man hört ja oft von B- und T-Zellen. Was sind das für Zellen? Und was ich dann auch immer noch verwirrend finde, man hört von so vielen verschiedenen Antikörpern. Da gibt es die IgG-Antikörper, die Immunglobulin G-Antikörper, von denen oft die Rede ist, wenn es um die Antikörpertests geht. Aber es gibt ja noch andere Klassen von Antikörpern, also IgM, IgA. Dann hört man auch manchmal von monoklonalen Antikörpern. Kannst du uns da aufklären, was hinter all diesen Fachtermini genau dahinter steckt?
Ja, okay, Sibylle. Also das sind natürlich ganz viele Fragen und eigentlich auch ein ganz komplexes Problem. Und das lässt sich natürlich gar nicht in drei Sätzen auch erklären. Aber ein paar Begriffe, die hier auch in unserem Podcast, glaube ich, dann immer wieder zur Sprache kommen, von denen man in den nächsten Monaten auch ganz sicher noch viel hören wird. Das sind Begriffe aus der Immunologie, wie zum Beispiel Antikörper. Antikörper ist etwas, was zu unserem Immunsystem gehört. Antikörper werden von B-Zellen produziert. Und B-Zellen ist eine bestimmte Klasse von Immunzellen, die quasi also im Blut umher driften und patrouillieren. Und wenn ein Fremdkörper eindringt, beziehungsweise ein Virus in dem Fall natürlich, dann werden die aktiv, dann vermehren die sich und sie produzieren Antikörper. Und sie produzieren dann ganz spezielle Antikörper in großer Zahl, wenn sie das Virus quasi erkannt haben, wenn sie das an einer ganz, wenn ein Antikörper quasi so eine Art Sensor das Virus erkennt als Fremdkörper und dann fangen diese Immunzellen an zu proliferieren, sie vermehren sich und dann passiert etwas, was wir, von dem wir alle profitieren, von dem auch viele andere Organismen auch profitieren, aber wir Menschen ganz besonders, weil wir ein sehr ausgeprägtes, ein sehr komplexes, ein sehr gut organisiertes Immunsystem haben, wir produzieren Antikörper. Antikörper gibt es unterschiedliche Klassen. Die sehen unterschiedlich aus. Das sind im Prinzip Proteine, die sind Y-förmig gebaut. Die haben so Bindungsstellen, ich habe schon gesagt. Die können binden Antikörper an das Virus. Sie können aber an ganz unterschiedliche Stellen des Virus binden. Und das macht ihre Spezifität aus. Das heißt, es gibt unterschiedlich ausgebildete, aussehende, aufgebaute Antikörper. Und jetzt ist die Frage natürlich, wann ist ein Antikörper ein guter Antikörper und wann ist ein schlechter Antikörper? Ein Antikörper ist dann gut, wenn er sehr spezifisch ist, wenn er also das Virus sehr gezielt angreift, wenn er maßgeschneidert ist, wenn er verhindert, dass das Virus sich weiter vermehren kann. So. Und es gibt einen zweiten Punkt, zu den Antikörpern. Das betrifft die vor allem auch diese unterschiedlichen Klassen von Antikörpern, über die wir hier sprechen. Wenn sie lang anhaltend sind, wenn sie also lang, wenn sie eine lange Halbwertszeit haben, wenn sie lange im Blut patrouillieren, wenn sie quasi da sind, auch noch ein paar Monaten oder vielleicht nach Jahren noch und damit das Virus attackieren können. Und das zeichnet die IgG-Antikörper aus. Die IgM, die werden quasi früher produziert, wenn ein Virus eindringt in einen Körper, sind allerdings nicht so langlebig. Und dann gibt es noch IgA, die kommen dann in ganz bestimmten, in den Schleimhäuten vor, die sind noch etwas kurzlebiger man kann an diesen unterschiedlichen Klassen quasi auch die Qualität einer Immunreaktion, die Stärke einer Immunreaktion abschätzen.
Aber das heißt, das ist der Grund, weshalb man diese IgG-Antikörper benutzt, um mit Antikörpertests eine vergangene Infektion nachzuweisen, weil die einfach am längsten noch im Blut existieren im Vergleich zu den IgM und IgA. Antikörpern und insofern dann am zuverlässigsten sind. Ist das der Grund?
Ja, genau, das würde ich so formulieren. Es ist so, dass diese IgG-Antikörper eben neutralisierende Antikörper oft sind. Das ist ganz wichtig und deswegen auch sehr langlebig sind, weil sie das Virus sehr effektiv eliminieren bzw. blockieren können. Ne? Und das heißt, wenn sie dann lange auch noch im Blut sind und das sind IgG-Antikörper, dann ist das natürlich das, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich das ist das Zeichen für eine lang anhaltende Immunität. Das ist das, was man erreichen will durch eine Impfung. Also deswegen guckt man gerne nach IgG-Antikörpern und das ist ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, nach IgM zu gucken, weil man eben, wie gesagt, es ist sehr komplex, die Abwehrreaktion. Und dann ist es eben so ein Zusammenspiel von verschiedenen Immunzellen und eben diesen humoralen Immunteilen quasi wie den Antikörpern, die quasi im Blut diffundieren. Zu den Antikörpern müssen wir noch erwähnen, gehören eben auch eine ganz andere Klasse von Immunzellen, die auch ganz wichtig sind, gerade bei uns in der Abwehr von Viren. Das sind die T-Zellen. Die T-Zellen sind gewissermaßen Antikörper, die zu Zellen geworden sind. Also das ist natürlich völlig biologisch, völlig falsch ausgedrückt. Es sind quasi, sie haben ähnliche Eigenschaften, sie binden sehr speziell an bestimmte Oberflächen. Sie haben deswegen auch so Rezeptoren an der Oberfläche sitzen und haben auch sehr unterschiedliche Rezeptoren, können deswegen auch an unterschiedliche Viren, an Erreger auch binden, an Antigene binden. Aber sie sind eben Zellen und sie haben deswegen auch andere Eigenschaften als Antikörper. Die blockieren nicht einfach nur, sondern sie zerstören auch aktiv. Sie können quasi wie Zellen eben auch Immunzellen auch agieren und sie können sich eben auch sehr schnell auch vermehren. Und deswegen ist die T-Zell-Antwort, also auf eine Infektion eben für Immunologen auch mindestens genauso wichtig wie die Antikörperantwort. Auch bei der Impfung werden wir nicht nur auf Antikörper achten müssen, sondern eigentlich auch ganz wichtig auf die T-Zell-Antwort achten müssen.
Und die werden auch in den entsprechenden Tests mit nachgewiesen, oder?
Ja, die spielen dann natürlich dann bei den Tests für die Impfstoffe eine ganz wichtige Rolle. Die werden nicht jetzt gezielt bei diesen Antikörpertests nachgewiesen ist. Wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal im Podcast darüber gesprochen, dass Antikörpertests eingeführt werden sollen, die eine vergangene Infektion nachweisen. Also die vielleicht Monate oder vielleicht auch nur Wochen zurückliegt. Das kann man mit einem Antikörpertest, da werden Antikörper nachgewiesen, aber gewissermaßen als Signatur einer Immunantwort, einer starken Immunantwort. Wer wochenlang Antikörper gegen das Virus im Blut hat, der hatte mutmaßlich eine Infektion. Da gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er eine Infektion hat. Und dann je höher die Menge an Antikörpern, der Titer an Antikörpern, desto stärker war möglicherweise auch der Infektionsprozess und auch die Immunreaktion. Und das ist, wenn das überstanden hat, natürlich ein gutes Zeichen, dass derjenige dann auch immun ist. Nur das ist das, was wir in den letzten Wochen auch gelernt haben. Das muss man einfach hier sagen. Es ist nicht völlig klar, dass diese Antwort, diese Immunantwort bei jedem gleich ist. Und man hat viele Fälle inzwischen gefunden und auch gemessen, wo die Immunantwort relativ schwach ausfällt.
Und das ist jetzt natürlich eine wunderbare Überleitung zu unserem ersten Paper, über das wir sprechen wollen. Das ist am 18. Juni in Nature Medicine erschienen. Und da geht es eben genau um die verschiedenen Immunreaktionen von asymptomatisch Infizierten und symptomatisch erkranken. Das war so ein Paper, das war mir sofort vom Titel her aufgefallen, weil ich das eine unglaublich, also ganz unabhängig von der Immunantwort, ein unglaublich spannendes Thema und eine sehr interessante und relevante Frage finde, wie der Verlauf bei den asymptomatischen Fällen ist, was das bedeutet und die Frage, wie viele Infizierte asymptomatisch bleiben, also nie Symptome ausbilden, das ist was, was ja von Anfang an, also seit Beginn der Pandemie, immer sehr kontrovers diskutiert wurde, weil das natürlich sehr, sehr relevant ist für Fragen, wie gefährlich überhaupt diese Krankheit ist, für Fragen, wie, mit wie viel Immunität wir jetzt mittlerweile schon zu rechnen haben, wie hoch die Dunkelziffer ist. Also das sind alles Dinge, wo eben genau dieser Anteil von asymptomatisch Infizierten sehr, sehr wichtig ist. Und dieses Paper, das jetzt in Nature Medicine erschienen ist, da haben Wissenschaftler in China eben genau die Verläufe von asymptomatisch und symptomatisch Erkrankten verglichen. So wie ich das verstanden habe, waren das jeweils 37 Patienten, die mit einer ähnlichen Alters- und Geschlechterverteilung und so weiter aufeinander abgestimmt wurden. Repräsentativ, wenn man das so sagen kann. Also so, dass diese Patientengruppen also tatsächlich eine ähnliche Eigenschaftsverteilung aufgewiesen haben. Und dann haben sie geguckt, wie haben sich die Lungen verändert? Wie ist die Virusstreuung der Patienten? Wie lange tritt die auf? Und dann natürlich jetzt für unser Thema sehr spannend, was ist mit den Antikörpern? Und da ist genau das beobachtet worden, was du ja gerade schon gesagt hast, dass die Niveaus der IgG-Antikörper signifikant höher waren bei denjenigen der Infizierten, die auch Symptome gezeigt haben. Also die asymptomatischen Erkrankten, die haben erstmal sehr viel weniger von diesen Antikörpern gebildet. Und dann der nächste Punkt, der spannend ist, natürlich, wenn man sich überlegt, was das bedeutet, wie schnell baut sich das wieder ab? Und das war bei beiden Gruppen innerhalb von 2 bis 3 Monaten der Fall, wobei dadurch, dass ja die asymptomatischen sowieso schon weniger Antikörper hatten, die hatten dann relativ bald einfach keine Antikörper mehr, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Insofern, spannendes Paper. Denkst du, das ist eine Studie, die wirklich dann auch uns dazu führt, sehr viel vorsichtiger zu sein in der Einordnung dieser ganzen Immunitätsdebatte?
Ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig zu erkennen, dass asymptomatische Patienten, also Patienten, die selbst die Krankheit gar nicht spüren, die vielleicht nur so ein Hüsteln oder vielleicht gar nichts merken, dass sie erkrankt sind und obwohl sie auch einen positiven Test haben zum Beispiel, dann ist es ja auch nachgewiesen, dass sie die Infektion hatten, dass diese Patienten eben auch eine Immunreaktion haben. Das heißt, das Virus erreicht sie nicht nur, sondern es vermehrt sich auch im Körper und es löst eine Immunreaktion aus. Das allein ist schon interessant, dass das der Patient ja gar nicht merkt. Das spricht erstmal für eine milde Krankheit. Und andererseits, wenn man dann sieht, wie die Immunreaktion ausfällt, die fällt ja im Prinzip geringer aus im Schnitt als bei den Patienten mit einer stärkeren Reaktion, symptomatischen Reaktion. Aber das bedeutet auch, dass das Virus trotzdem eine deutliche Immunantwort auslöst. Und das sieht man in diesen CT-Bildern, die in dem Paper auch dargestellt werden, kann man erkennen, ein erstaunlich großer Teil
mehr als die Hälfte
hat in diesen CT-Aufnahmen der Lunge so Trübung. Und Trübung heißt, da ist das Virus gewissermaßen angekommen und aktiv, es vermehrt sich. Das ist ein Zeichen für die Infektion. Und man hat inzwischen, auch das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer wieder gesehen in verschiedenen Publikationen, dass tatsächlich doch viele Patienten, die wenige oder gar keine Symptome haben, trotzdem auch Lungenschäden mitbringen. Ob die langfristig auch zu Folgeschäden führen, ob das die Patienten langfristig beeinträchtigt, das ist noch völlig unklar. Wir sind ja immer noch eigentlich am Anfang der Epidemie, wie die Infektionszahlen ja immer noch ausweisen, vor allem weltweit ausweisen. Wir sind fast bei 10 Millionen Infizierten. Aber das heißt, wir müssen damit rechnen, dass viele Patienten, die keine Symptome haben, erstens möglicherweise eben auch Schäden entwickeln. Wir wissen nicht, wie es in anderen Organen im Moment aussieht, aber wir wissen, dass sie eine Immunreaktion haben. Und wir wissen nicht bei diesen Patienten, die ja gar keine Patienten sind in den meisten Fällen, weil sie nämlich gar nicht als Patienten erkannt werden. Das sind Menschen, die gewissermaßen infiziert sind, die eine Immunreaktion zeigen und das Virus gleichzeitig auch verbreiten. Das ist ganz wichtig auch. Die Immunreaktion führt ja nicht dazu, dass sie das Virus nicht verbreiten, sondern sie verbreiten es auch. Und zwar, das ist ja auch schöner Teil in diesem Paper, sie verbreiten es auch mindestens so lange wie die symptomatischen Patienten. In welchen Mengen, das steht hier nicht drin.
Genau, also die sind da ja tatsächlich sehr vorsichtig und weisen wiederholt darauf hin, dass diese Virusstreuung, die offenbar sehr lange bei den asymptomatischen Patienten vorliegt, dass die nicht unbedingt heißt, dass sie auch tatsächlich über den gesamten Zeitraum infektiös sind. Also da ist mal wieder ein Punkt, wo wahrscheinlich Folgestudien notwendig sind. Aber das, was du gesagt hast mit den Lungenschäden, ist natürlich sehr interessant, weil das auch nicht die einzige Studie ist, die das gefunden hat. Also auf diesem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, da war das ganz ähnlich und auch da waren es mehr als die Hälfte der Patienten, der asymptomatischen Patienten, bei denen man diese Lungenschäden gesehen haben, hat. Ja. Also insofern ein relativ beunruhigendes Ergebnis. Für mich stellt sich jetzt zusätzlich noch die Frage, wenn man jetzt am Anfang der Pandemie erkrankt ist, also meinetwegen im März, und sich jetzt relativ sicher fühlt, weil man sich denkt, ich hatte das ja schon und insofern bin ich jetzt immun, bedeutet diese Studie, dass man das wirklich mit Vorsicht nehmen muss?
Also genau das Gegenteil würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass man nach dieser Studie jetzt ein großes Fragezeichen machen muss hinter der Frage, ob man eine Immunität überhaupt erreicht. Ist ja auch eine ganz wichtige Frage für die Impfstoffentwicklung. Das darf man nicht vergessen, auch für die passive Immunisierung, über die wir vielleicht noch dann später sprechen. In diesem Nature Medicine Paper steht ganz klar, die 37 Patienten, die man da verfolgt hat, und zwar sehr genau verfolgt hat, und zwar dann auch über viele Monate immunologisch untersucht hat, die zeigen nach 2 bis 3 Monaten eine deutliche Verringerung der Antikörper, der IgG-Antikörper. Und das heißt, man kann im Prinzip zwar nicht sagen, ob die jetzt noch geschützt sind, ob eine Reinfektion, eine Neuinfektion möglich ist. Aber es ist auch klar, wenn man nicht weiß, welche Menge von Antikörpern tatsächlich notwendig ist, um einen Immunschutz aufzubauen und zu erhalten, dann sind auch solche Konzepte wie der Immunausweis, den Herr Spahn verfolgt hat und wahrscheinlich auch immer noch verfolgt, übrigens nicht nur er, sondern viele andere Politiker auch, dann ist zumindest dieser Immunausweis erstmal auch in Frage gestellt. Denn man kann bei einem Menschen, der positiv war, der sich infiziert hat und dann die Krankheit ausgestanden hat und ein paar Monate später keine IgG-Antikörper mehr hat, damit keinen Immunschutz mehr hat, von dem kann man nicht behaupten, er sei immun gegen das Virus und kann sich nicht neu infizieren. Und wenn er nicht immun ist, dann heißt das, dass er möglicherweise eben auch wieder als Virusüberträger in Frage kommt. Das ist also schon mal ganz wichtig. Und deswegen wird man da jetzt genau hingucken müssen, auch bei diesen Impfstoffversuchen, was passiert denn eigentlich langfristig, wie wenn man einen Immunschutz aufbaut durch eine aktive Immunisierung, indem man Antigene quasi indiziert oder produziert und dann einen Immunschutz aufbaut, weil der Körper selbst Antikörper produziert. Aber was passiert denn dann eigentlich langfristig? Wie lange hält diese Immunität? Und die Frage ist noch nicht geklärt. Da muss also noch einiges dran gearbeitet werden.
Und nochmal zum Vergleich, wie ist das bei anderen Krankheiten? Ist das auch so kurz oder länger?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also das Spannende ist ja, den besten Vergleich, den man bei den Coronaviren hat, ist ja SARS-1 2003, die Epidemie, und dann MERS 2012, die heute im Nahen Osten immer noch aktiv ist. Und da kann man sehen, dass da eine Immunität schon mal viele Monate und bei MERS sogar 2 bis 3 Jahre halten kann. Also Immunität in dem Sinne, dass die Antikörper gegen das Virus immer noch nachweisbar sind. Also man kann eine Immunität aufbauen. Gleichzeitig ist bei den normalen Erkältungskoronaviren die Erfahrung, dass man schon möglicherweise nach einigen Monaten den Immunschutz weitestgehend verliert gegen das Virus und sich dann auch in der nächsten Erkältungssaison auch wieder infizieren kann. Das heißt, offenbar gibt es da Unterschiede, nicht nur bei den Viren selbst, sondern eben auch populationsbedingt oder eben individuell sehr große Unterschiede. Und das muss man ja auch bei der Impfstoffentwicklung dann auch noch mit einkalkulieren, dass wir sehr unterschiedlich reagieren auf ein Virus, immunologisch jetzt sehr unterschiedlich reagieren. Auch das kommt in diesen Studien jetzt immer wieder zum Ausdruck. Man hat nie durchgehend eine gleichförmige Reaktion der Menschen, muss man einfach sagen. Das ist Biologie. Das ist eben sehr fuzzy, wenn man so sagen will.
Und auch das ist jetzt bei dem Virus stärker der Fall als bei anderen Vorläuferviren, bei ähnlichen Viren.
Ich glaube, man kann es noch nicht sagen. Ich glaube, wir wissen es einfach noch nicht. Ich glaube, da sammelt man einfach jetzt im Moment Daten. Und man sammelt auch Daten, und da komme ich vielleicht zu dem zweiten Paper. Das ist dieses Paper, was ich mitgebracht habe aus JAMA, ein Viewpoint von Mary Morovic vom NIH in USA, die mal einfach zusammengefasst hat, was denn von monoklonalen Antikörpern zu erwarten ist. Das ist nämlich eine Entwicklung, die gibt es schon sehr lange. Monoklonale Antikörper kennt man seit den 70er Jahren, die werden seitdem produziert. Monoklonal heißt in dem Fall, dass man Antikörper zur Verfügung hat, nämlich therapeutisch quasi zur Verfügung hat, wie so eine Art, Impfstoff ist zu viel gesagt, wie so eine Art Medikament, immunologisches Medikament, ein Antikörper, der sehr speziell maßgeschneidert auf dieses Virus wirkt. Und das ist natürlich auch eine faszinierende Entwicklung, dass man diese Antikörper quasi extrakorporal, man kann sie quasi außerhalb des Menschen produzieren, man kann sie erzeugen, vervielfältigen und dann injizieren, und dann hat man so eine Art passive Immunisierung. Und diese Arbeiten mit monoklonalen, also maßgeschneiderten, sehr spezifischen Antikörpern, die gegen dieses neue Virus gerichtet sind, die kommen meiner Meinung nach sehr schnell voran. Es gibt unglaublich viele Arbeiten. Deswegen habe ich jetzt hier nur das JAMA-Paper genannt. Es gibt in Science, in Cell, in Nature. Es gibt so viele Arbeiten, die quasi wöchentlich jetzt auch publiziert werden und auch in Preprint erscheinen, zu neuen monoklonalen Antikörpern, die Wissenschaftler in Laboren gezüchtet werden, um gegen ganz bestimmte Teile des neuen Virus dann vorzugehen, dass man jetzt einfach mal sehen muss, was da in den nächsten Monaten an interessanten therapeutischen oder auch präventiven Möglichkeiten sich auftun. Ich glaube, da tut sich vielleicht doch einiges auf.
Die kann man gleichermaßen für die Prävention als auch für die Behandlung einsetzen? Oder ja, gibt es ein Einsatzfeld, was sich dafür mehr anbietet als das andere?
Naja gut, grundsätzlich ist es so, es funktioniert monoklonale Antikörper, also Antikörper, die man im Labor quasi vervielfältigt, aber nur gegen eine ganz bestimmte Stelle eines Erregers gerichtet sind. Die hat man zum Beispiel für Ebola entwickelt. Man hat sie auch für Clostridium difficile, so ein Krankenhauserreger, oder ein respiratorisches Syncytium-Virus, also ein RSV-Virus entwickelt. Da hat man Erfahrung damit, mit monoklonalen Antikörpern. Monoklonale Antikörper setzt man auch gegen Krebszellen ein. Also das ist nichts Neues, aber gegen Viren ist es natürlich faszinierend. Da ist es neu, da muss man sagen, da ist es dann relativ neu. Ebola hat man getestet. Und da hat man gefunden, dass diese monoklonalen Antikörper vor allem früh wirken. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei den antiviralen Medikamenten offenbar, dass wenn das Virus sich noch nicht massiv verbreitet hat, und leider Gottes verbreitet sich SARS-CoV-2 ja im ganzen Körper, und zwar, wenn es mal in der Lunge ist, dann relativ schnell auch über die Blutbahn kommt es in andere Organe und setzt sich da fest, vermehrt sich dann auch, wenn es ins ganz schlecht läuft. Das heißt aber, wenn man es früh einsetzt, dann kann man offenbar verhindern mit diesen monoklonalen Antikörpern, dass man die Viren selbst neutralisiert und damit an der Vermehrung blockiert. Das, wie gesagt, das ist das Konzept, theoretisch. Die Marovic hat das sehr schön beschrieben, dass es die Hoffnungen sind, präventiv, sagen wir es so, zum Beispiel bei Krankenhauspersonal mindestens genauso groß wie bei wie mit antiviralen Medikamenten. Dass man also zumindest das Krankenhauspersonal, wenn mal ein Ausbruch in einem Krankenhaus war, oder vielleicht auch bei Pflegekräften, dass man es da einsetzen kann als passive Impfung, passive Immunisierung quasi. Man bekommt eine Injektion. So, und dann hat man diese Antikörper drin in großen Mengen, quasi in hoher Konzentration. Und dann darf man hoffen, dass diese Antikörper, die man im Blut hat, die künstlich hergestellt sind, dass sie das Virus neutralisieren, da wo es sich vermehrt hat. Ob das funktioniert klinisch, das wird sich jetzt erst zeigen. Die Marowitz schreibt das ja auch. Muss man jetzt erst sehen in den klinischen Experimenten. Die laufen an, ähnlich wie die Impfstoffe, die laufen parallel. Die laufen möglicherweise, kommt man auch vielleicht früher sogar zu Ergebnissen. Die Ergebnisse aus den präklinischen Tests, aus den Tierversuchen mit Affen, mit Hamstern, das ist doch sehr vielversprechend. Und was ich faszinierend finde, ist, dass man ja doch inzwischen viele verschiedene Zielstrukturen im Virus entdeckt hat, die da in Frage kommen. Also Zielstrukturen, dann vor allem, die sich nicht verändern. Das Virus ist ja, je länger es sich verbreitet und je weiter es sich verbreitet, kann es sich ja auch verändern. Und da ist die Gefahr, dass natürlich so ein Antikörper dann irgendwann nicht mehr wirkt, weil er eben maßgeschneidert ist. Mhm. Und wenn man Strukturen findet in diesem Virus, dass die sehr mit solchen Antikörpern sehr speziell sind und unveränderlich sind und man die dann quasi ansteuern kann mit dem Antikörper und das Virus blockieren, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil. Und die Hoffnung ist, dass man das therapeutisch einsetzen kann, auch bei Patienten, die dann in der Klinik sind. Ne? Das ist keine Frage. Der Vorteil ist eben bei diesen monoklonalen Antikörpern, vielleicht sogar eben der Vorteil gegenüber den antiviralen Medikamenten, ist, dass sie so gebaut sind quasi, das sind ja biologische Proteine, das sind ja biologische Strukturen, dass sie so gebaut sind, dass sie relativ lange im Blut bleiben, im Körper bleiben. Also die Halbwertszeit von ein paar Wochen. Das heißt, man kann wirklich so eine Infektion, die ja dann auch nicht mehrere Monate dauert, ja dann diese Antikörper lange im Körper behalten und kann hoffen, dass diese lange wirken. Aber wie gesagt, ob sie wirken, ob sie blockieren und wie sie wirken, das muss man jetzt erst in klinischen Studien sehen.
Aber deine Erwartung wäre, dass die Entwicklung schneller gehen wird als die Entwicklung des Impfstoffs, auf die wir derzeit alle warten.
Oder naja, wenn ich allein die Paper sehe, die erscheinen, dann muss ich sagen, bin ich schon einigermaßen perplex. Da sind doch viele Firmen dran. Ich meine, Antikörper sind, muss man ja auch sagen, sind ja auch teure Medikamente. Das lohnt sich ja auch für die Firmen, wenn das funktionieren würde. Das ist ein anderer Punkt übrigens, wer das dann bezahlt. Aber wenn es funktioniert, ist es natürlich eine fantastische Sache. Also für die Firmen lohnt sich das. Und grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, Antikörper funktionieren nicht nach einem Automatismus, also die funktionieren genauso wenig automatisch, wie das eine Impfung tut. Man produziert einen Impfstoff und dann wird unser Immunsystem schon die richtige Antwort finden. Das tut es eben nicht, sondern man muss das wirklich in klinischen Studien ganz systematisch testen. Da bleibt es dabei. Nur diese monoklonalen Antikörper, da hat man, wie gesagt, schon 75 auf dem Markt quasi, die meisten eben onkologisch und nicht in der Infektiologie. Aber man weiß, wie sie hergestellt werden, man weiß, worauf man achten muss, bei den Nebenwirkungen insbesondere auch, also auch die Gefahren, die ähnlich wie beim Impfstoff sind Antibody-mediated enhancement, sagt man, diese antikörperinduzierte verstärkte Immunreaktion, so eine Art Nebenwirkung, genau, die also eine schwierige Nebenwirkung, die dafür sorgt, dass das Immunsystem quasi überschießend reagiert. Das will man natürlich nicht, das muss man verhindern. Auch das ist möglich bei Antikörpern, wenn man nicht die richtige Dosierung hat. Vielleicht gibt es auch da Veranlagungen, die dazu neigen, das weiß man alles nicht. Das muss alles getestet werden. Deswegen, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich viel schneller passiert wie der Impfstoff, aber ich glaube, es ist jedenfalls kein Fehler, es parallel auch in die Richtung ganz intensiv zu arbeiten.
Na gut, aber das ist dann ja zumindest schon mal wieder eine positive Perspektive. Wir haben weiter die monoklonalen neutralisierenden Antikörper im Blick. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass die asymptomatischen Patienten zumindest eine Immunreaktion haben und oft leider auch Lungenschäden aufweisen. Und eine eher, würde ich sagen, bisschen dämpfende Erkenntnis, dass die Antikörper im Blut von Infizierten sich dann doch relativ schnell abbauen, so nach 2 bis 3 Monaten. Da hätte ich gehofft, dass das langsamer geht, aber auch da sind natürlich noch viele weitere Studien notwendig. Ich hoffe, ich habe jetzt die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Joachim, habe ich was vergessen?
Das ist ja schön zusammengefasst. Also man kann es gar nicht. Der Stand ist eben, wie er ist. Wir wissen eben nicht alles, auch nicht in der Immunität, so wenig, wie wir über das Virus alles wissen. Deswegen, bis hierher kann man so weit gehen. Man kann noch viel erzählen über T-Zellimmunität, aber das können wir dann vielleicht irgendwann anders mal machen.
Genau. Unser Podcast ist ja als Serie noch nicht zu Ende. Auch wenn er jetzt heute mit dieser Folge zu Ende ist, denn wir sind schon wieder über unserer normalen Zeit. Wir werden immer länger, lieber Joachim. Also insofern ist es jetzt Zeit, uns zu verabschieden. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche dabei sind, wenn wir wieder mit neuen, interessanten wissenschaftlichen Studien im Podcast sind und uns darüber unterhalten und die Folgen und Limitationen vielleicht auch diskutieren. Wenn Sie darauf Lust haben und wenn Ihnen diese Folge auch gefallen hat, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei anderen Podcatchern abonnieren. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.